Österreich ist nicht ganz dicht. Genau genommen sind es unsere Wände, Fenster, Türen und Dächer, die nicht ganz dicht sind. Jetzt bis zu 14.000 Euro Sanierungsbonus holen und dauerhaft Energiekosten senken. Mehr auf sanierungsbonus.at.
Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Zum Serienfinale, und das haben wir heute, unserer zehnteiligen Gesprächsreihe rund um den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, dürfen wir heute im Newsroom einen besonderen Gast begrüßen. Wolfgang Steinmeier, der Präsident, der die Black Wings in die Bundesliga und zum ersten Meistertitel geführt hat, sitzt heute mir und meinem Kollegen Harald Bartl gegenüber. Danke euch beiden fürs Kommen.
Bitte gerne.
Sehr gerne, hallo.
Herr Steinmeier, beginnen wir einmal mit dem Aktuellen. Was machen Sie denn gerade beruflich?
Die Alex, meine Frau, die Alexandra und ich haben nach wie vor seit über 25 Jahren eine Firma, eine Consulting-Firma. Wir beschäftigen uns mit Komplementärmedizin und mein spezielles Thema schon seit sehr langer Zeit ist als Statistiker mit Börsentechnik, Börse-Software, das ist mein spezielles Thema.
Sie sind aber dabei nicht mehr in Linz, oder? Darf man das so verraten?
Wir sind schon ganz lange nicht mehr in Linz. Wir haben in Salzburg gewohnt und in Wien. Und seit circa 7 Jahren wohnen wir jetzt in Niederösterreich, in der Nähe von Krems, in einer der schönsten Gegenden, die es in unserem Land gibt, in der Wachau.
In einem OEN-Interview haben Sie einmal gesagt, dass Sie die Black Wings nach wie vor mitverfolgen. Stimmt es nach wie vor?
Tatsächlich, ja, absolut. Über die neuen Medien natürlich ist es jetzt wesentlich einfacher und natürlich auch über das Fernsehen. Aber es wird immer geschaut, wie ist das Spiel ausgegangen oder eben wo hat man gespielt und wie läuft es oder eben vor einigen Jahren, wie es einige interessante Geschichten gegeben hat. Das habe ich mir natürlich sehr, sehr intensiv versucht anzuhören und anzusehen und eben auch immer wieder nachzulesen. Ganz besonders natürlich kann man darauf hinweisen, dass ich über den oberösterreichischen Nachrichten.at Live-Ticker immer wieder dabei bin und eben auch hier alles mitverfolge.
Sind Sie persönlich auch in der Eishalle anzutreffen?
Jetzt eher nicht mehr, aber in den ersten Jahren nach dem Ganzen war ich einige Male in der Linzer Eishalle auf jeden Fall dort, ja.
Das angesprochene OEN-Interview hat Kollege Harald Bartl geführt. Er war in der Zeit um den Bundesliga-Einstieg der Black Wings und auch beim ersten Meistertitel einer unserer Eishockey-Redakteure. Und wir sprechen natürlich auch in der Redaktion ab und an über diese Zeit. Harry, mir ist ein Satz von dir im Gedächtnis geblieben. Du bist bei einer Einschätzung über das Linzer Eishockey gehörig daneben gelegen. Was war das damals?
Naja, über Einschätzungen, bei denen ich daneben gelegen bin, kannst du eine eigene Podcast-Sendung, glaube ich, machen. Also ich gehe davon aus, ich weiß, worauf du ansprichst. Ich habe die Black Wings ja nicht erst seit dem späteren Bundesliga-Einstieg begleiten dürfen. Ich sage bewusst begleiten dürfen, sondern deutlich früher, noch in der Zweitliga-Zeit. Ich habe den Wolfgang Steinmeier sehr, sehr rasch kennengelernt. Das war noch vor der Ernennung zum Präsidenten, auch noch vor irgendeiner offiziellen Funktion im Verein. Und wir sind einmal im Leben, das war das einzige Mal, zu zweit gemeinsam zu einem Auswärtsspiel gefahren. Das war nach Graz, an einem Wintertag, extrem kalt. Und zu dieser Zeit war wirklich, also von Bundesliga, von Konkurs in Feldkirch etc. keine Rede.
Da reden wir Nationalliga-Zeit.
Die Black Wings waren in der zweiten Liga, waren wirklich im Niemandsland der Tabelle und wir haben uns schon sehr gut gekannt und auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis damals gehabt, weil der Wolfgang Steinmeier vom ersten Tag an extrem offen zu mir gewesen ist, auch was die Vergangenheit, was das Leben betroffen hat. Also wir haben uns besser gekannt und irgendwann so um 3 Uhr in der Früh, bevor wir wirklich dann heimgekommen sind, war so diese Frage, kannst du dir vorstellen, mit den Black Wings je Bundesliga-Eishockey in Linz zu sehen? Und ich habe gesagt, für mich ist das unvorstellbar. Und es klingt heute natürlich sehr ahnungslos, wenn man aber einfach die Voraussetzungen damals gekannt hat. Ich habe mich mit Eishockey beschäftigt, sehr intensiv, ich glaube, ab der Volksschulzeit. Ich habe Summen gekannt, ich habe gewusst, wie viele Vereine pleite gegangen sind und nie wieder aufgestanden sind danach. Vor allem aber habe ich das Umfeld in Linz gekannt. Und das war einfach von der Bundesliga so weit weg. Wir sind da in Zeltweg vorbeigefahren. Das ist, wie wenn du mit dem Fiat Cinquecento einen Rundenrekord am Österreichring aufstellen willst. Und darauf aufbauend war meine Antwort damals für mich unvorstellbar. Und ich bin froh, dass ich mich getäuscht habe, aber so getäuscht habe ich mich auch selten jetzt zur Entschuldigung.
Aber eins muss man da noch anfügen. Es hat ja durchaus vorher auch, und das haben wir auch in unserer Geschichtsstunde der Folge 33 müsste das sein, haben wir das auch erläutert. Es hat ja Bestrebungen gegeben, das Linzer Eishockey nach oben zu bringen. Es ist aber immer wieder gescheitert. Und das nur zu deiner Verteidigung gesagt. So, Herr Steinmeier, hätten Sie bei der Übernahme, ich glaube, es war im Jahr 1999, wenn ich richtig informiert bin, hätten Sie daran geglaubt, dass so ein Fanzuspruch möglich sein könnte?
Absolut, ja. Absolut. Weil wie es wirklich begonnen hat, ist es ja eigentlich um die zweite Liga gegangen. Mein Sohn, der Patrick, ist zu mir gekommen und hat gesagt, der Bernd Damm, der hat mir überhaupt nichts gesagt damals noch, hat ihn gefragt, du frag einmal deinen Papa, der hat eine Firma, wir brauchen eine neue Garnitur von den Dressen. Und so hat eigentlich alles begonnen für die zweite Liga und überhaupt kein Thema von Bundesliga. Ja. Und dann hat es aber einige Gespräche mit dem damaligen Vorstand gegeben und auch das erste Mal mit Heli Keckes. Und dann wurde schon öfters das Thema angesprochen, vielleicht macht man was miteinander und so weiter. Und da habe ich irgendwann einmal halt ein bisschen was zusammenstellen müssen. Und da war eines der Themen, war natürlich Zuschauer. Ja. Und ich von Haus aus immer gesagt, wenn ja, wohin und wie. Und da war immer einer der ersten Sätze, war auch medial nicht wirklich gut vertretbar, weil die haben mich natürlich in der Luft zerrissen bei der ersten Pressekonferenz bei Mazda da oben. Da bin ich genau dieselbe Frage gefragt worden. Und ich habe gesagt, das ist überhaupt kein Thema. Wir werden alles daran setzen. Es ist nur mehr eine Frage von einigen Spielen. Dann wird es keine Karte mehr geben für die Eishockey-Halle. Und der hat gesagt, der hat einen kompletten Vogel.
nur, dass wir das kurz abstecken, was haben Sie davor, vor Ihrem Einstieg ins Eishockey, ins Linzer Eishockey über den Sport gewusst?
Null. Einfach, wenn man es ganz auf den Punkt bringt, null. Der Sohn, der Patrick, ist ab und zu gekommen und hat uns irgendwas erzählt vom Eishockey. Ich habe überhaupt nichts gewusst über einen Teil meiner Ausbildung. Viele Jahre vorher habe ich in St. Gallen gemacht und da meine Tante in Götzis in Vorarlberg gewohnt hat, da bin ich mit meinem Cousin, keine Ahnung, 2-3 Jahre, im Winter zu VU Feldkirch zuschauen gegangen. Ich hatte keine Ahnung, was da abgeht, aber es war ein absoluter Wahnsinn. Das war alles, was ich mit Eishockey zu tun gehabt habe. Ich habe bis heute, ich kann weder Eislaufen noch Eishockey spielen. Null.
Das ist schon interessant. Warum haben Sie da daran geglaubt, dass sich das so entwickeln kann?
Naja, auf der einen Seite, man muss doch vielleicht zu dem Vorstand gehen, den es damals gegeben hat. Ja? Das waren 4 Personen, die wurden mir dann vorgestellt. Und der damalige Präsident, das war ein gewisser Herr Rudi Stöger, war, glaube ich, tätig am Magistrat Linz. Ein Wahnsinn, ist ein Handschlagmensch. Und der hat uns eingeladen zu sich nach Hause und hat mir halt ein bisschen was erzählt. Und dann hat er immer wieder ein wenig angesprochen, du, wie schaut's aus? Könntest du nicht als Sponsor? Und ich habe dann irgendwann einmal gefragt, ja, von welchen Geldsummen redet man da? Ja? Dann hat er irgendwelche Summen gesagt und gesagt, ja, da können wir reden. Und der effektive Einstieg war nicht ums Bundesliga-Eishockey, sondern der effektive Einstieg war, wir steigen ein als Sponsor für den EHC Black Wings Linz, aber damals noch zweite Liga. Das waren die ersten Gespräche und seine Begründung war, ich habe keine Ahnung mehr, wie alt das er wirklich war, aber er war schon etwas älter. Dann hat es 2 Damen gegeben. Eine Dame ist für mich eigentlich wirklich der wahre Hintergrund des Linzer Eishockeys. Das ist die Gertrude Obermeier mit ihrem Mann, mit Wolfgang. Und dann hat es gegeben einen Herrn Kapun oder Kaprun oder wie der geheißen
Albert
hat.
Albert Kapun.
Ja. Genau, war auch beim Magistrat angestellt und die Dame, die was den Eislaufverleih gehabt hat unten, das war der Vorstand. Und da ist der Rudi Stöger gekommen und hat gesagt, hey, wir können eigentlich nur bis einen gewissen Bereich mit unterschreiben und so weiter. Wäre halt super, wenn wir einen Sponsor haben, der uns vielleicht 100.000 oder was zahlt. Das geht. Das war Wahnsinn. Ja. Das war der Beginn. Ja. Und das haben wir eigentlich in unseren Gesprächen immer besprochen, bis eines Nachts um 22.30 Uhr das Telefon geklingelt hat. Dann ist diese Geschichte gekommen mit VU Feldkirch. Und dann hat nicht ich, sondern der Rudi Stöger, der alte Verein, hat grundsätzlich genannt für, da ist gegangen um die Zusammenlegung Liga 1 und Liga 2. Und da, und ich habe gesagt, ja, ich mache das ich rede mit meinen Leuten in der Firma, wir werden als Sponsor einsteigen. Und irgendwann um 10:30 auf die Nacht hat das Telefon gekracht und er hat angerufen und gesagt, Wolfgang, es tut mir voll leid, dass wir jetzt so oft dran gesessen sind. Wir haben uns das jetzt in einer Vorstandssitzung nochmal durchüberlegt. Das ist eigentlich Wahnsinn, was wir tun. Wir reden jetzt von der österreichischen Bundesliga und wir sind in einem Vereinsvorstand zwei Pensionistinnen und zwei Magistratsangestellte. Wir trauen uns hinten und vorne nicht drüber. Wir machen es nicht. Du hast Zeit bis morgen um 9 oder 10. Wenn du willst, du kannst alles übernehmen. Das Einzige, was wichtig wäre, wäre für uns, wir knapp 500.000, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Kontostand, wenn du das übernimmst, dann kehrt er da rein und du kannst tun und lassen, was willst. Das Problem war nur, dass der nächste Tag war Salzburg. In Salzburg hat es eine
Ligasitzung
gegeben.
Im Stiegelbräu.
Und dort haben wir eine Bankerin, die mitnehmen müssen bei der Nennung. Nur dann war die, glaube ich, rechtsgültig. Ja, und das war dann etwas schwierig. Und ich habe dann gleich am nächsten Tag in der Früh mit unseren Mitarbeitern und mit meiner Frau darüber geredet, wollen wir das tun? Ja, nein. Ich habe gesagt, ja, ich kann über das Geld entscheiden, aber entweder wir ziehen es miteinander durch. Und die haben dann gesagt, ja, interessant, machen wir. Und dann ist gegangen, wirklich innerhalb von Stunden. Und dann sind wir nach Salzburg gefahren, der Helly und ich.
Da reden wir vom 23. Mai 2000.
Dürfte ziemlich genau hinkommen, ja.
Genau. Es war die Ligasitzung. Alle Manager und Clubverantwortlichen waren dort zugegen. Und die Legende besagt, dass während die anderen Vereinsangehörigen noch zum Buffet gegangen sind, hat der Helly Keckeis für Sie schon die ersten Spieler eingekauft.
Das ist korrekt. Stimmt das? Völlig korrekt. Wir haben eine Pause gehabt bei dieser Ligasitzung und ich sage zum Helly, welche Kontakte hast du, wen kriegt man schnell? Dann schreibt er mir eine Liste her und da sind 4 Wahnsinnsnamen oben gestanden. Und dann haben wir ausgemacht, weil er ist ja Vorarlberger gebürtig, und dann haben wir ausgemacht, eigentlich nächste Woche fahren wir miteinander nach Vorarlberg und machen das. Bei der nächsten Pause habe ich gesagt, weißt du was, Helly, jetzt gehen wir miteinander aufs Klo. Ich entschuldige dich dann, du bleibst draußen, du telefonierst. Das erste Ziel, und das ist von Helly Keckeis gekommen, der hat gesagt, du, wenn wir einen von den Großen, und da hat es 2 Namen gegeben, den Gerhard Puschnik oder Schrägstrich und den Rick Nesheim. Und dann sind wir wirklich, ja, das hat stundenlang gedauert, und er hat draußen nur telefoniert, wie wir uns ins Auto gesetzt haben, nach der Sitzung, hat der Rick angerufen und gesagt, ich komme. Und das war's.
Man muss dazu geschichtlich auch noch wissen, dass es davor einen riesen Kollaps in der Liga gegeben hat. Es ist mit der VU Feldkirch einer der 4 Vereine in Konkurs gegangen, und davor hat es eine österreichische Meisterschaft gegeben mit 6 Spielen, glaube ich, jeder gegen jeden, und das war es. Also es ist eine wirkliche Zäsur im österreichischen Eishockey passiert, und davor wurden im Eishockey, es gab eine Interliga, davor die Alpenliga, es wurden damals eben Unsummen bezahlt, die nicht zu rechtfertigen waren, und deshalb kam irgendwann diese Entscheidung, eine Ligasitzung zu machen und die damalige zweite Liga mit sehr vielen Mannschaften zu einer viel schwächeren, qualitativ schwächeren, aber österreichischen Liga zusammenzuführen.
Im Jahr davor, 98, 99 noch dieser Saison, hat es Wien erwischt mit dem Konkurs. Im Jahr darauf war Feldkirch an der Reihe, und im Prinzip sind dann eigentlich nur die 2 Kärntner Clubs so richtig übrig geblieben, und deshalb hat es diese Liga-Zusammenlegung gegeben. Genau. Mehr dazu, glaube ich, haben wir in unserer Geschichtsstunde-Episode hier nochmal der Verweis zu diesem Thema parat. So, weiter mit den Fragen. Wann war für Sie klar, es hat alles relativ schnell gehen müssen an diesem 23. Mai 2000? Wann war für Sie klar, dass Ihr Weg der richtige ist, dass Linz in die Bundesliga mitgehen muss?
Naja, also direkte Frage habe ich eigentlich nicht wirklich ich beantwortet, weil ich ja die Fachkompetenz absolut nicht gehabt habe, sondern es war der Heli Kekes. Und der Heli hat mir das erklärt, sodass ich auch verstanden habe. Und ich kann mich erinnern, da hat es dann ein Gespräch gegeben, kurze Hose und Turnbadschal. Offene Flipflops an beide. Und da ist die Entscheidung gefallen. Die zwei Frauen waren dabei, ein Heli, seine damalige Frau, und die Alex von mir. Und der Inhalt dieses Gesprächs, der war interessant, denn der Heli hat mir erklärt, was Eishockey ist und wie man spielen kann in der Bundesliga. Das war das eine. Und ich habe gesagt, wenn ich es tue, was mir vorschwebt. Und das waren zwei völlig verschiedene Welten. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, so wie es er gemeint hat, was aber nicht unbedingt falsch gewesen wäre. Aber ich habe gesagt, ja, wenn wir es tun, habe ich zwei Sachen gesagt. Erstens, wir werden österreichischer Meister. Zweitens, diese Eishalle ist zu klein. Da haben natürlich alle gesagt, das ist Wahnsinn, das ist ja, von was reden wir? Ja? Und das war ein lauer Abend, gell, gegrillt ist worden. Und dort haben wir, da war es dann schon finster, irgendwann um, keine Ahnung, 22 Uhr, hat er gesagt, traust du das dann wirklich zu? Weil eins muss man schon sagen, über den Heli Kekes kann man sagen, was man will. Erstens, er hat eine unheimliche Fachkompetenz gehabt. Und das Zweite ist, Heli Kekes, der hat 24 Stunden gegeben. Der hat ja gearbeitet beim Magistrat, glaube ich, in Linz. Genau. Und nebenbei war er Trainer, der war Manager, der hat Spieler eingekauft und so weiter und so fort. Also der hat wirklich 100% gegeben. Und dann sind wir eben zu unserem Leitspruch. Und unser Leitspruch damals war 110%. Ich habe gesagt, 100 ist zu wenig, schaffst halt nichts mehr. Gibt genug andere, die besser sind, mehr Geld haben. Wir müssen 110, dann haben wir eine Chance. Ja. Und er hat immer gesagt, traust du das wirklich zu? Und dann habe ich gesagt, na, alles andere macht keinen Sinn. Und das haben wir dann wirklich probiert, aber nur über seine Kontakte. Ja. Ich hatte damals nicht wenige, sondern gar keine, null. Ja. Heli gefragt, Heli hat organisiert und wir haben das dann gemacht. Und eines war, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, weil man spricht, und das sind Aushängeschilder, Gerhard Puschnik und Rick Nesheim, vor allem die junge Garde, von Max Hütsch bis Philipp Lukas, Robert Lukas, Beintner und wie alle geheißen haben, die sind ja nachgekommen. Aber da haben wir noch einen geholt von Vorarlberg mit dem Namen Michi Lampert.
Heute Manager der VRU,
aha,
damals Kapitän der VRU.
Wahnsinn! Dieser Mann war der absolute Wahnsinn. Ja? Denn erstens hat der sehr viel mitgekriegt, offensichtlich bei der VRU, was Konkurs und Insolvenz und so weiter heißt. Und dann beim ersten Gespräch, ja, mitten in der Nacht in Vorarlberg, ist es darum gegangen, was weiß ich, Schienbeinschoner, dann die Schuhe, dann die Hosen, die Schläger. Und der Mich ist dann gekommen und hat gesagt, schau, da können wir überall beim Budget einsparen. Und ich habe alles eingekauft, nur durch den Michi.
Aus der Konkursmasse.
Aus der Konkursmasse, weil das war natürlich um ganz ein anderes Geld. Wir haben Dressen gekauft, wo wir dann, also ich nicht, weil ich es nicht kann, ja, aber wo die Damen mit der Hand, was der die Sponsorpickeln bei jeder Dress, darum war eins schief und eins gerade und eins nicht ganz, aufgeknallt worden sind. So haben wir die erste Bundesliga-Saison gespielt. Mit, was der, wo die Sponsorendinger aufgeknallt worden sind. Ich werde ja nie vergessen, die ersten Sponsorenaufkleber der oberösterreichischen Nachrichten. Weil die waren schwierig, weil die waren auf der Hosen. Ich weiß jetzt nicht mehr, waren die vorne oder auf dem Oberschenkel?
Vorne.
Und die Hosen waren so dick. Jetzt genau. War das ein Riesenproblem, das Ding aufzukriegen. Ja, so haben wir begonnen. Und dieser Michi Lampert, der hat uns so, so geholfen mit so vermeintlichen Kleinigkeiten. Das war der absolute Wahnsinn. Also für mich ist das mindestens auf derselben Ebene wie andere Spieler, die super gespielt haben, was der auch für uns getan hat, Kontakte gebracht hat, und zwar aus dem Umfeld heraus. Mhm. Aber Thema war immer eines, weil ich wurde immer gefragt, was ist denn Ziel? Die Eishalle muss so voll sein, dass kein Mensch mehr hineinkommt. Zweites, wir werden österreichischer Meister. Warum glaubst du das? Wir sind die Besten. Punkt. Absatz. Punkt Absatz hat bei uns in der Firma geheißen. Wenn er sagt, Punkt Absatz, gibt's nichts mehr zum Besprechen. Vorher diskutieren wir, weil wir ja in einer Demokratie sind, jeder darf ja seine sagen. Nur nicht, wenn er sagt, Punkt Absatz, ist es erledigt. Ja? Und das war das Kunststück bei uns in der Firma. Und wir kommen aus dem Immobilienbereich oder sind damals halt nur Immobilien. Die ganze Firma war so infiziert, jeder, vom Juristen bis zum Bauhackler, alle gleich, die haben nur mehr Black Wings gelebt, aber man hat auch nur mehr eines gesprochen. Meister, 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 Meister. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe Jahre später gelesen, von Max Hütsch, Geschichte, glaube ich, da hat er mal gesagt, wie er das Tor geschossen hat oder wie das genau gegangen ist, dass er eigentlich in einem Film das vorher schon gesehen hat oder gespielt hat oder irgendwie. Und so ähnlich war das, wo ich gesagt habe, wenn wir das tun, wir werden Meister. Punkt. Ja.
Wir hatten Max Hütsch auch in unserer Podcast-Serie, da hat er das sehr, sehr detailliert ausgeführt, dass er eben dieses eine Mal in seinem Leben so eine mehr oder weniger hellseherische Kraft gehabt hat, dass er genau gewusst hat, wo er hin muss, dass er das Tor erzielen kann. Genau. Was mich noch interessieren würde, Sie haben da die Firma quasi dazu gebracht, dass sie voll auf Linie ist. Macht so ein Engagement wirtschaftlich Sinn?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann nur sagen, die ersten 2 Jahre, da haben wir es wirklich so, wie es mathematisch gehört, abgerechnet. Da kann ich sagen, 110% ja, denn es hat den damaligen Altpräsident, den Rudi Stöger, vor dem ich wirklich den Hut ziehe, genauso wie vor der Obermeier, Gertrude. Der Rudi Stöger, der ist jede Woche einmal zu mir gekommen und hat gesagt, was kann ich für dich oder für euch tun? Das ist ja Wahnsinn, was ihr jetzt hier da macht. Natürlich ist es hauptsächlich dort, wo sie persönlich gehaftet haben, was der mit der Bank und so weiter, das hat er mir dann letztendlich gesagt, aber egal, was kann ich tun? Und ich habe gesagt, schau, das weiß ich nicht, was du tun kannst. Ich sag dir, wer wir sind, also die Bauträger, wir sind das und das, wir suchen ein Grundstück oder das und das und dann bauen wir halt und verkaufen. Und wenn wir erfolgreich sind beim Verkaufen, dann verdienen wir Geld. Und dieser Mann hat sich das 5-mal, 6-mal angehört und ist dann gekommen und hat gesagt, hä? Ich hätte über seine Kontakte, hat er mir dann halt Namen gegeben und wir, oder ich sowieso nicht, ich war mir für überhaupt nichts zu schade, wir sind hingefahren. Wir haben in den ersten 2 Jahren, glaube ich, 6 Projekte direkt oder indirekt vermittelt bekommen, also einen Kontakt zu Grundstückseigentümern und haben im Umfeld, sage ich jetzt, Engerwitzdorf, Gallnerkirchen, keine Ahnung, 30, 40, 50 Häuser gebaut. Ja, jetzt kann ich sagen, als Ausnahme, das hat sich wirklich gerechnet in dieser Phase. Mhm. Definitiv.
Es ist dann noch anders geworden, aber zu dem kommen wir noch später. Ich hätte noch eine Frage. Es ist auch überliefert worden von dieser Ligasitzung in Salzburg, dass Ihnen prophezeit wurde, dass die Black Wings die Liga nicht länger als 7 Monate überleben werden.
Korrekt, ist 1:1 richtig, so auf der Toilette, werde ich nie vergessen. Und da hat man gesagt, 6 Monate gehen wir da, aber 7 Monate wirst du niemals schaffen. Und ich habe gesagt, ja, okay, wir sind eine Demokratie, jeder darf das sagen, ist okay. Ja. Natürlich auch aufgrund von meiner Vorgeschichte, ich war ja in Insolvenz verwickelt und so weiter. Das haben natürlich ein paar, auch das, was Sie ja schon angesprochen haben, das hat man ja immer mir vorgehalten, so auf die Art, wer sind wir oder wer bin ich? Denn in Linz hat es ja die Geschichte gegeben, nicht, dass irgendein Privater versucht hat, Black oder Eishockey zu installieren, sondern da waren ja wirklich namhafte Leute aus der Politik, ohne jetzt irgendwas zu sagen, dabei und hat nicht funktioniert. Warum auch immer, kann ich nicht beurteilen, weil ich ja die Details überhaupt nicht weiß. Und das hat man gesagt, so auf die Art, waren die was schon ganz weit oben oder halt besondere Leute in dieser Stadt sind, nicht da schaffen. Was willst du mit deiner Vergangenheit? Und ich habe gesagt, schau mal.
Aus welcher Richtung ist das gekommen damals? War das irgendwo von einem großen Verein,
nein,
der Ahnung hatte?
Nein,
oder
nein, das wo war, ist das gekommen? Das war aus dem Salzburger Land. Also ein steirischer Club, also 2 Leute waren das, aus einem Skigebiet im Salzburger Bereich und aus
Im Pinzgau wahrscheinlich, oder?
Am Flughafengebiet in der Steiermark hat man das schon sehr lapidar, was aber überhaupt kein Thema. Das ist so im Leben, wenn man mit sowas in Verbindung gebracht worden ist. Was eine Insolvenz ist, ja nichts Angenehmes. Das möchte ich auch klar gesagt haben, ja, dass da natürlich der erste Schluss ist, was will der und hin und her, ist okay.
Da darf ich kurz einhaken. Also, denn ich sag, die Stadt Zell am See zum Beispiel offen, weil da kann man drüber reden, ist kein Problem, aber es wurde zumindest ins Gesicht gesagt. Hinter dem Rücken war das in Oberösterreich genauso 6 Monate länger, wird's die Black Wings und wird's vor allem Profi-Eishockey in Oberösterreich nicht geben, weil diese beiden Wörter Profi-Eishockey und Oberösterreich eigentlich nicht zusammenpassen oder jahrzehntelang nicht zusammengepasst haben und es hat eben Erfahrungen ja in der Vergangenheit gegeben.
Und immer wieder wurde auch eingehakt, damals noch beim Fußball, damals halt auf den LASK bezogen. Und was wollt ihr es nehmen, LASK? Später dann Blau-Weiß, aber zu dem damaligen Zeitpunkt immer so auf die Art, das geht wirklich nicht.
Ja, es hat sich gezeigt, dass es doch geht. Wie hoch, wenn wir für die erste Saison noch einmal sprechen können, wie hoch war denn das Budget damals? Ich habe irgendwo mal was rausrecherchiert, rund um 800.000 Euro. Stimmt das?
Nein, ich glaube ein bisschen weniger. Es waren knapp 10 Millionen Schilling. Also ich würde sagen zwischen 500.000 und 600.000 Daumen mal Pi, genau weiß es nicht mehr. Das war das erste Budget, wie wir gestartet sind. Und am meisten stolz bis heute. Und man sollte nicht stolz sein. Aber ich glaube, es ist das Aushängeschild bis heute, nämlich von Linz. Wir hatten einen riesengroßen Hauptsponsor. Das sind und bleiben die Zuschauer. Wir hatten damals, und da muss man sich bei jedem Sponsor einzeln eigentlich niederknien und Danke sagen, aber wir hatten in Wirklichkeit einen Sponsor. Das war das beste Publikum, das was es überhaupt gegeben hat. Das war, die waren so anständig und so treu und immer wieder, gerade am Anfang, die waren da, das war Wahnsinn. Also das war unser absoluter Hauptsponsor. Die Zuschauer in dieser wahnsinnig tollen Stadt, ja.
So, jetzt gehen wir in die Bundesliga-Saison. Harald, wie hast du denn die ersten Spiele in der Bundesliga miterlebt?
Es war irgendwie so, nicht nur die ersten Spiele, sondern diese gesamte Entwicklung, das war so für alle wie Pionierarbeit. Wenn du die Fans ansprichst, ich glaube, das war für die Fans genauso, weil für viele Eishockey davor nicht existiert hat. Für uns Medien oder für uns Journalisten war es Pionierarbeit, weil man steigt wo ein, sei es im Fußball-Unterhaus, sei es beim LASK, sei es bei Ried, egal bei welchem Verein, wo etwas existiert. Die Black Wings in dieser Form in der Bundesliga haben nicht existiert. Und plötzlich steht ein Rick Neschheim, ein Gerhard Buschnick, die Rick Neschheim war nahe am 40er damals, also das ist ein Eishockey-Legenden, das ist unvorstellbar, dass ein Typ wie der Rick Neschheim je in Oberösterreich zum Beispiel spielen würde. Und jetzt ist der Rick Neschheim da und da komme ich auf diese Eigenheiten, die einfach die Black Wings aufgemacht haben und der steht um 5:30 in der Früh am Eis, weil es keine andere Eiszeit gibt, sondern nur in der Früh. Und der Rick Neschheim hat nicht gewohnt auf der Donaulände, sondern der hat gewohnt in Bettenbach und ist vorher eine Stunde lang mit dem Auto von Bettenbach hergefahren und trainiert dann da. Dazu, was wir auch angesprochen haben, eben das, die Black Wings wird es keine 6 Monate geben. Das ist immer mitgeschwungen und dadurch war auch immer so ein bisschen dieser Geist, ich will nicht Robin Hood sagen, aber einfach, man will es zeigen, dass es möglich ist. Und einfach diese ersten Spiele, ich kann mich extrem gut an das erste Spiel, ich glaube, in Innsbruck erinnern, das war auswärts, Penalty schießen, ich glaube, verloren. Ja. Dann Kapfenberg, wo man eigentlich nervös war, weil das Publikum, das war noch dazu dann eine Live-Übertragung und dadurch wurde es vorverlegt und war zu einem furchtbaren Termin unter der Woche, kein Freitag, sicher nicht.
Aber es ist das Heimspiel gegen
Das erste Heimspiel, genau. aber nicht mit einem Publikumsansturm. Es war warm, es war von Eishockey-Zeit oder Eishockey-Wetter natürlich weit weg.
1700 ja, hat der Heli Kekkers irgendwo gesagt.
Logisch, aber es war eben, ja, irgendwie so ein bisschen für jeden Pioniergeist dabei, weil es einfach etwas war, dass es in dieser Form, und ich war damals schon lange im Eishockey und super Zeiten davor erlebt, aber einfach nicht gegeben hat.
Wie kann man sich die Eishalle aus deiner Sicht jetzt zu dem Zeitpunkt vorstellen? Weiß das ja
Bundesliga-Start oder zweite Liga?
Bundesliga-Start oder zweite Liga.
Also noch besser, also es ist ja im Prinzip kein Unterschied zwischen zweiter Liga und Bundesliga gewesen. Die Halle war die gleiche. Der VIP-Club war in der zweiten Liga ein Kammerl neben der Gästekabine, wo halt Würstel serviert wurden. Und in der Bundesliga ist er am Spieltag fertig geworden. Und da haben halt Platz gehabt, wie viele Leute?
50
maximal. Also da war kein großer Unterschied. Interessant ist meiner Meinung nach wirklich, wie es in der zweiten Liga war. Eishockey war damals einfach auch medial nicht wirklich präsent, nur wenn es eine Schlägerei gegeben hat oder sonst was. Aber jetzt wirklich, zu meiner Zeit war die große Euphorie, die dann auch im Konkurs geendet hat, schon vorbei. Zu meiner Zeit waren 500 Zuschauer pro Spiel, waren überhaupt, war es weniger?
Zweite Liga,
ja. Also 500 vielleicht. Ich kann mich erinnern an auf dieser Stehplatzseite, wo es zum VIP-Club geht, wo die Wellenbrecher sind und wo halt jetzt wie viele Leute können dort stehen.
Was sagst du? Schwarz am Sorgen.
Schwarz am
Schätzen, ja, wahrscheinlich.
Da ist einer gestanden, immer der gleiche. Hinter mir, ich war ja meistens beim Sprecher drinnen, weil eben mit Gerold Rachlinger, den kenne ich. Also ich glaube, der erste Mensch, den ich kennengelernt habe im Sport, wie ich nach Linz gekommen bin, war der Gerold Rachlinger. Meiner heute zuhört, ich bereue es bis heute. hinter mir sind zwei Leute gestanden, das waren der Carsten Hebestreit, mein Kollege, die geschrien haben. Und der Reise, der auch beim FC Linz immer der Vorschreiber. Also es hat zwei gegeben, die hast du laut gehört. Aber dann hat es was gegeben und das war einzigartig oder ganz besonders. Es wurde am Samstag gespielt, immer. Nur Samstag, nichts Freitag, kein Sonntag, aber Samstag, 19.00 Uhr, 19.30 Uhr. Und das hat natürlich geheißen, fortgehen bis um 4 Uhr früh. Das war eine zusammengeschweißte Mannschaft mit einem billigen Budget, aber das war eine Einheit, die ganz, ganz besonders war. Und die war damals, ich habe es heute beim Herfahren eben doch, das ist quasi meine erste Lebenshälfte gewesen aus heutiger Sicht. Also da ist das halbe Leben seither vergangen. Und das war ganz, ganz besonders. Da war eine Gruppe Salzburger Spieler, eine Gruppe aus Wien, dann immer sehr besondere Gruppe um Bernd Damm, Norbert Obermeier etc. Die sind einfach nach dem Spiel, waren alle beisammen. Und das war damals, wenn du heute von der Eishalle in Richtung Arc-Hotel gehst, da hat so in der Mitte drinnen, also wahrscheinlich war es eh nicht legal, aber so ein Lokal, es hat vier Tische, ein Ausschank und Sessel gegeben und da hast gerochen dann wie in der Selchkammer jeden Sonntag und es war ein sehr, sehr, ja, ganz besondere Gemeinschaft, zu der jeder dazugehört hat und ich komme jetzt auch zu einem dazu, also was auch als Journalist halt anders war, also zum Beispiel zweite Liga, das hat es dann nicht mehr gegeben, aber ich bin zum Beispiel öfters im Mannschaftsbus mitgefahren, also heute unvorstellbar, aber der war eh halb leer, weil so viele Spiele hat es eh nicht gegeben, da war es egal und wir waren auch die einzigen zwei Oberösterreicher, der Gerold Rachling und ich manchmal beim Auswärtsspiel der Black Wings in der zweiten Liga und das wirst du auch nicht mehr kennen oder vielleicht darfst du das, wir waren auch immer in der Kabine, also Nachspielen ist es offiziell für Journalisten, da ist abgesperrt, aber wir waren auch in der Bundesliga mit Rick Nesheim und Gerhard Buschnick und allen bekannten Eishockeyspielern halt dabei. Also du bist schon
sehr, sehr
damals
nahe dran.
Sehr, sehr nahe und eben auch ein Teil gewesen. Und wenn du eben fragst, was hat es ausgemacht, das hat es ausgemacht. Du kannst mich halt nie mehr fragen um Ergebnisse, es war einmal ein Playoff oder ähnliches, aber es war dieser Zusammenhalt einer sehr, sehr kleinen Gruppe, der so besonders war.
Und das hat sich ja auch in den Gesprächen bis jetzt gezeigt, dass es ja eigentlich bis in die Meistersaison, dass diese Tugenden die Black Wings ja auch zum Meistertitel geführt haben, wenn man so will. Und auch der Phil hat es vor zwei Folgen angesprochen, dass es ja nach wie vor eine Grundtugend ist, dass man die Nähe zu den Fans wahren will bis heute. Genau. So, dann gehen wir weiter in unserem Fragenkatalog. Die erste Saison hat, na, gehen wir davor noch zu einem ganz besonderen Spiel. Wahrscheinlich der besonderste Sieg in dieser Saison war ein Heimsieg, der nicht am Ergebniszettel nicht so spektakulär aussieht. Es war ein 1:0 Sieg, aber es war gegen den KAC. Wie war dieser Abend? Was hat sich an diesem Abend vielleicht auch verändert?
Ich glaube alles. Ich glaube, merkt hat man es aber erst nachher, nach diesem Abend. Ja? Aber nach diesem 1:0 Sieg mit dem Tormann Forsberg, glaube ich, oder wie der geheißen hat.
Jonas Forsberg,
die hat wirklich alles gehalten. Das gibt es nicht. Egal. Nach diesem Tag, subjektiv gesehen, wurden wir tatsächlich ernst genommen. Und medial, die Alex und ich, wir sind sehr gläubige Menschen, waren es damals schon. Und ich wurde damals von einem Journalisten, keinen Oberösterreicher, einen Wiener, der Wiener Kurier war zu Gast hier in Linz. Und der hat mich gefragt und gesagt, sie, das verstehe ich nicht. Normal ist, die Bandenwerbung ist das teuerste, was gibt. Das verkauft man ein Schweinegeld, offensichtlich. Ja. Schweinegeld, Anführungszeichen. Ja. Wenn man heute die lesen würden, was das kostet damals, die würden sie wahrscheinlich vor lauter Lachen nicht mehr aufrecht halten können. Aber der hat gesagt, wie können Sie diesen Spruch, das war genau in der Kurve, wo
ich kenne den Spruch.
Kennst, ist ein Bibelspruch gewesen. Den habe ich dann erklärt, dass halt wir sehr gläubig sind und dass wir auf das und hin und her. Und dann hat er mich ausgelacht. Und nach dem Spiel, aber das muss man sich einmal vorstellen, ich weiß den Namen heute nicht mehr, wer das war, Schmoller Großer, was? Das kann ich mir nicht genau erinnern. Der hat so viel Format gehabt, dass er nach dem Spiel gekommen ist, so kurz hergeklopft hat und dann gesagt hat, jetzt verstehe ich eigentlich erst, was dieser Spruch sagt. Ja? Und wir haben dann nichts gewusst davon und also meine Schwiegereltern sind am nächsten oder übernächsten Tag irgendwohin auf Urlaub geflogen und am Flieger von Wien weg irgendwohin ist der Kurier offensichtlich auf dem Sitz gelegen in Wien am Flieger und die Überschrift beim Sport war nicht Rapid, war nicht Austria Wien, sondern war Black Wings Linz und dann zitiert der im Kurier diesen Bibelspruch. Ja? Und subjektiv gesehen haben wir dann empfunden, von dort weg sind wir als, nicht ich, überhaupt nicht, ich bin unwichtig, aber der Verein wurde da dann wirklich wahrgenommen und was ich dann gemerkt habe bei dem, was wir wirklich ganz, ganz an oberster Prioritätsstelle gehabt haben, das, was Sie gerade gesagt haben, was der Philipp Lukas angeblich zu Ihnen gesagt hat, wir haben damals begonnen, zweimal in der Woche zu den Fanclubs hinauszufahren. Und wie wir dort hinkommen sind, nach diesem 1:0 vom KC, hat keiner mehr geredet von Eishockey oder irgendwas, sondern es hat nur mehr ein Thema gegeben. Meister. Wir werden Meister. Und wenn es das nicht nur einen Tag oder nicht nur 5 Leute sagen, sondern 500 und irgendwann waren es halt 1000, irgendwann waren es 2000, wenn du das jedes Mal sagst, auch die Spieler, dann bist du irgendwann so weit, dass da drinnen sich was verändert. Ja? Und den Eindruck habe ich gehabt. Und daher, ich persönlich glaube, subjektiv, dieser 1:0-Sieg gegen den KC, der war der absolute Wahnsinn. Und der hat alles verändert.
Man war. Harry, du hast gesagt, du kennst den Spruch. Was war das für ein Spruch?
Ich sage dazu, ich habe den Spruch jetzt seit 20 Jahren, oder 20 Jahre ist jetzt übertrieben, aber 15 Jahren sicher nicht gehört, aber ich weiß es sofort, also der Spruch ist, alles ist möglich dem, der glaubt. Ja. Das war der Spruch und das war das Motto, das damals ganz groß an der Bande der Black Wings gestanden ist. Und ich kann mich erinnern, dass die Spieler, wenn sie aufs Eis gegangen sind, so mit dem Schläger jetzt mal auf diesen Spruch hingezeigt haben und hingeklopft haben, weil sie an diesen Spruch auch geglaubt haben.
War das von vornherein ein Kalkül?
Ja, bei uns schon und bei dem, was ich gemacht habe zu der damaligen Zeit auf jeden Fall. Und dazwischen hat es ja dann einige Bestätigungen gegeben, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Aber ich wurde dann nicht von vielen, aber zwei Spieler haben mich angesprochen, dezidiert. Bist gleich du wirklich gläubig? Und ich habe gesagt, na, selbstverständlich, was glaubst du denn? Und ein Spieler ist dann gekommen, wie alle weg waren, und hat gesagt, danke, dass du das sagst. Ich sage das ehrlich, ich bin auch gläubig. Ich habe auch eine Bibel und ich lese auch. Nur halt, ich rede offen drüber und lasse mich halt auslachen. Wenn einer glaubt, der muss lachen. Ja, und er hat gesagt, weißt, ich muss überwarten, bis alle weg sind oder wenn ich allein im Zimmer bin. Und dann lese ich. Und gesagt, hey, wichtig ist, dass du gläubig bist und dass du an das, was du tust, auch wirklich glaubst. Ja. Und das hat sehr, sehr viel gebracht, auch wenn du dich erinnern kannst, weil das war auch mit diesem Spruch in Verbindung, da hat es ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Krankheit heißt, aber wir haben ja einige Behinderte und die was, denen es halt nicht so gut gegangen ist wie uns. Und das, da ziehe ich heute noch den Hut, die Spieler, verstehst, die was ja Megastars waren dann auf einmal innerhalb von einem halben Jahr, die haben wirklich die Kinder mit Rollstuhl oder mit was weiß ich was in die Hand genommen und sind wirklich in der Eishalle die Runde gefahren. Ja. Das ist heute normal, ja, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das nicht normal. Die sind da gestanden und die Spieler, bevor die ausgegangen sind, sind wirklich, und da hat es halt eine Handvoll gegeben, speziell einen haben sie genannt, der heutige Trainer, ja, und das ist das, das sind Menschen, die das Herz an der richtigen Stelle haben und auch einen Charakter haben, weißt? Nicht nur immer Geld, Geld, Geld. Natürlich ist Geld wichtig, brauchen wir überhaupt nicht reden. Ja? Und da gibt's ja Verbindungen. Ich habe mit einem jetzt noch, dort wo wir jetzt wohnen, mit dem bin ich auf Facebook verbunden, der schreibt mir heute noch zu diesem Thema und den sein Sohn, der ist im Rollstuhl gesessen und geht heute noch in die Eishalle, möchte ich gleich sagen, ja. Und der erzählt mir, was das damals bedeutet hat. Und da musst du gut beieinander sein, dass da nicht gleich mal die Tränen runterrennen, wenn du hörst, was dir diese Leute gesagt haben, was das für diese Menschengruppe bedeutet hat. Was? Das, weil wir haben gesagt, boah, super, war Gänsehautstimmung, weil die Stimmung der absolute Wahnsinn war mit dem damalig, glaube ich, zumindest dem besten Stadionsprecher, nicht der Welt, aber wahrscheinlich in Europa, habe ich noch nie einen besseren gehört wie den Gerold. Ja? Und dann haben wir gesagt, boah, das war Gänsehautstimmung. Und wenn dann Eltern kommen und sagen, sie können sich nicht vorstellen, was, wenn der Bub vom Spiel heimkommt, was da passiert, ja, mit dieser Krankheit und so weiter. Und da hast du dann schon, das sind die Kleinigkeiten, was du dann schon gewusst hast, ein kleiner Ding oder ein kleiner Teil dieses Weges dürfte schon cool oder sehr, sehr, sehr positiv und anständig sein, was das anbelangt.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, wenn das kein dreistündiger Podcast werden soll. Es ist unfassbar interessant. Wir sind aber noch nicht annähernd bei der Meistersaison.
Du kannst mich rauskürzen und einfach den Wolfgang reden lassen. Ich höre selber gern zu. Ich bin froh, dass ich daneben sitze.
Nein, Harry, das wäre zu viel der Bescheidenheit. Fassen wir zusammen, die erste Saison endete mit dem Halbfinaleinzug und Platz 3 in der Endabrechnung. Darauf kann man durchaus stolz sein, oder?
Im Nachhinein, ja, zum damaligen Zeitpunkt, ich war so enttäuscht. Also da war ich wirklich den Tränen nah, wie wir ausgeschieden sind, weil für mich war das klar, dass wir heuer schon ins Finale kommen und so weiter, was aber total irreal war, das ist überhaupt kein Thema, aber das kapierst erst Jahre später. Sollte man eigentlich stolz sein, ja?
Wie ist es in der zweiten Saison gewesen?
Das hat weh getan. Also die zweite Saison, das war das brutalste, eines der brutalsten Jahre meines Lebens, weil da waren wir nicht gut, sondern da waren wir spielerisch, glaube ich, ganz knapp. Ich rede jetzt von Österreich, nicht von der DL, nicht von NHL, aber in Österreich, da waren wir wirklich souverän. Ich weiß nicht, wie viel das wir verloren haben, aber damals haben wir alles gewonnen. Nicht fast, sondern wir haben alles gewonnen. Die Leute waren ein Wahnsinn. Da hast wirklich keine Karten mehr gekriegt. Da haben wir Karten verkauft für 2-3 Spiele nachher. Da hat es keine Karten mehr gegeben. Das war der absolute Wahnsinn. Und dann das, was halt dann passiert ist. Also das war wirklich, das war brutal. Das war wirklich brutal.
Ich habe mir da eine Zahl rausgesucht aus dieser Saison. Man muss sagen, der Torschnitt in der Meistersaison von 4,1 pro Partie ist ja schon unfassbar. In der Saison davor waren es 4,6. Also im Schnitt fast 5 Tore pro Spiel. Also unfassbare Zahl. Weil die eine oder andere Niederlage gab es ja dann doch.
Ja, glaube ich schon.
Wo man weniger Treffer erzielt hat. Aber ja. Harald, wie war das aus Sicht der Journalisten? Einerseits das Aus und andererseits in der nächsten Saison, das war dann schon die Meistersaison, hat man es den Blackwings zugetraut, dass sie im Jahr darauf die Hürde Villach überspringen und vielleicht den Weg bis zum Ende gehen?
Für mich war es so im Lauf der Saison so jetzt oder nie. Einige Punkte, Rick Nesheim war in der Form seines Lebens und trotzdem am 40er dran. Die Mannschaft war richtig gut. Und aus der Vorsaison, die eben wirklich so perfekt war und ja dann geendet hat mit einer Niederlage im ersten Finale, wo man den Ausgleich 2 Sekunden vor Schluss durch eine unfassbare Schiedsrichterentscheidung im Übrigen, aber lassen wir das, kassiert hat.
Das noch.
Und
mit.
Das Spiel wäre wahrscheinlich, wenn du das erste Finale gewinnst, glaube ich, hätten es die Black Wings geschafft. Im Nachhinein war das diese Finalniederlage, die vielleicht den Titel ermöglicht hat, wahrscheinlich der Schlüssel, dass man es dann im Jahr darauf gegen Villach geschafft hat, weil die Villacher ein bisschen satt gewesen sind und das hat man gespürt. Aber es war in diesem Meisterjahr eben, wie gesagt, so in meiner Erinnerung so ein eben jetzt oder nie. Und es hat im Laufe der Saison dann eher noch nie ausgeschaut, weil es nicht gut begonnen hat. Und ich habe mir jetzt ganz kurz den Kader des Saisonbeginns angesehen, an den ich mich weniger erinnere als dann an die Protagonisten, die das Finale entschieden haben. Und ich nehme es jetzt vorweg, da fehlen zwei Namen drauf, die diese Saison für mich massiv verändert haben. So würde ich das zusammenfassen, ja.
Es machen auch eigentlich alle, haben auch eigentlich alle anderen Gesprächsgäste gesagt, dass die zwei Verstärkungen, die man während der Saison nachgeholt hat, dann letztlich durchaus mitentscheidend oder wenn nicht sogar entscheidend waren. Dann gehen wir die Frage eigentlich gleich weiter, Herr Steinmeier. Warum hat man damals das Gefühl gehabt, dass man nachlegen muss?
Naja, wenn man so eine Saison wie vorher gespielt hat und trotzdem nicht geschafft hat, hat man gewusst, man muss was tun. Das war das eine. Das zweite ist, jedes Jahr kommt ein Jahr Erfahrung mehr dazu. Das dritte, was ich vorher nicht kapiert habe, weil das kann man mathematisch nämlich nicht berechnen, das ist das Thema nicht Zufall, sondern das ist Verletzung. Und somit hat man gewusst, man muss ganz anders agieren. Das war's. Echte Profimanager und so weiter, die wissen genau, warum sie was machen, weil der weiß, was habe ich davon, wenn ich ins Viertelfinale komme und dann habe ich 3 Verletzte und dann fahre ich heim und so weiter. Habe ich nicht verstanden am Anfang. Ja. Und das hat man gewusst und daher auch gewisse Sachen oder diese Spieler, die was dann während der Saison gekommen sind, wo man gewusst hat, sonst das, da geht's ihnen nicht. Weil, oder das mit den Linien, was ja damals, heute ist es üblich mit 4 Linien. Wer nicht mit 4 Linien spielen kann, kann so eine Saison nicht wirklich fertig spielen, wo du wirklich eine Chance hast. Das war ja bei uns nicht wirklich damals, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und da hat man gewusst, man muss nachlegen. Sonst bist du wieder nicht dabei, weil gegen Verletzungen bist du einfach nicht gefeit.
Ich möchte es nur anfügen, auch eben kurz, das war wirklich ganz knapp vor Playoff-Beginn, dass hier nachgelegt werden konnte. Und man hat immer geschaut, wo scheiden Mannschaften aus, welchen Spieler kannst du holen. Und wenn man heute einfach nur den Namen Serge Poudrier in den Mund nimmt, dann wird das jungen Eishockey-Fans nichts sagen. Ich sage, es war der beste Verteidiger, den ich in der Zeit, in der ich immer in der Eishalle war und mir ein Urteil zutraue, nicht nur in Linz gesehen habe, sondern wahrscheinlich in Österreich gesehen habe. Das war ein Spieler, den bekommst du, wenn du ihn überhaupt bekommst, nur in den letzten Wochen der Meisterschaft. Das war damals möglich und ich habe noch in Erinnerung, ich habe mit einem Schweizer Journalisten gesprochen, er hat bei Lausanne gespielt und er hat mir dem Schweizer Dialekt gesagt, oh, das ist unser Lucky Luke, der schießt schneller als sein Schatten, er wird euch zum Meistertitel schießen. Und er hat die Black Wings zum Meistertitel geschossen, weil er entscheidende Tore erzielt hat. Also er war ja eine sensationelle Quote, die er gehabt hat, aber nicht nur das, auch als als Typ einfach. Und dann ist der Reed Simon noch dazugekommen, klassischer Verteidiger, und einfach diese beiden Spieler haben diese Mannschaft, die im Kern sehr, sehr gut war, zu einem Meisterteam im Endeffekt dann meiner Meinung nach komplettiert.
Das deckt sich eigentlich alles mit den Meinungen eurer Vorredner, wenn man so sagen will. Gehen wir es kurz durch in dieser Saison. Der Grunddurchgang auf Platz 1, ja, wie in der Vorsaison. Im Viertelfinale und im Halbfinale gab es jeweils einen 3:0 Sweep gegen Lustenau und dann Klagenfurt im Halbfinale.
Unterbreche ich dich aber sofort, weil das geht nicht so in einer Sekunde. In Klagenfurt 51 Sekunden vor Schluss 6:5 gewonnen.
Auf das hätte ich jetzt angespielt. So. Bitte erzähl.
Entschuldige.
Bitte erzähl.
Ich muss dich hier unterbrechen.
Jubo, machst du diesen.
Das klingt sehr, sehr schön, aber da fehlt einiges. Es hat einen Riesenkrach schon in der Mitte der Saison gegeben, weil die Resultate nicht gepasst haben, auch wenn es am Ende Platz 1 war. Es war gut, dass es so war, weil im Jahr davor war alles perfekt und im Playoff kam dann die große Enttäuschung. Und dann auf die ersten beiden Spiele, Lustenau habe ich nicht mehr so im Kopf, aber der Auswärtssieg beim KAC, ein 6:5 Sieg, 50 Sekunden vor Schluss, das 6:5. Wenn du dieses Spiel verlierst, wage ich zu bezweifeln, ob man den Meistertitel gewinnt, denn diese VSV-Geschichte ist auslosungsbedingt, aber der Favorit im ersten Jahr und auch der Meister war der KAC, und der Favorit und der erste Titelkandidat ist immer der KAC und nicht der VSV, der einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft und genau die Tugenden hatte, um einen Titel zu gewinnen. Aber um das zu vervollständigen, es ist nicht in einem Satz gesagt, dass mit zwei Sweeps die Playoffs begonnen haben, sondern das war das KAC-Spiel für mich das Schlimmste wahrscheinlich, oder das Zweitschlimmste überhaupt. Schlimmste sage ich da später.
Das Schlimmste kommt wahrscheinlich. Ja. F1 wahrscheinlich. In der Fachsprache Finale 1. Tendenziell.
Die Heimniederlage. Ja, nicht nur beides. Also die Finalserie hat schlecht begonnen mit einer Niederlage. Genau. Aber auch das zweite Finale war, ich glaube, 50 Sekunden vor Schluss unentschieden und ist dann eben ganz knapp ausgegangen. Also wenn man heute eben auf die Ergebnisse schaut, schaut das alles so klar aus. Aber das ganz wichtige Spiel war eben nach der Heimniederlage im ersten Spiel eben sofort das zweite Spiel dann auswärts zu gewinnen. Aber auch da knapp 2:0 geführt, 2:2, alle zittern und es ist sich dann ausgegangen.
Bleiben wir nochmal bei diesem Auswärtsspiel in Klagenfurt. Die Blackwings 5:3 voran, auswärts. Der KAC gleicht aus und in den letzten beiden Spielminuten, das war damals die Regel, bekommt man für eine, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, war es ein inkorrekter Wechsel oder war es eine Spielverzögerung? Auf jeden Fall eine dieser beiden Strafen war es und die ist in den letzten beiden Spielminuten automatisch in einem Penalty resultiert. Und diesen Penalty kann in Linz zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur einer schießen und das war Jodl, machst du diesen? War der legendäre Ausspruch von Stanislav Bader. Andy Judex hat ihn verwandelt. Genau. Gehen wir, weil wir schon drüber gesprochen haben, gehen wir ins Finale. Herr Steinmeier, wie war die Gefühlslage nach diesem ersten Heimspiel im Finale? 2:0 voran, 2:2 Ausgleich, 3:2 oder 2:3 im Penaltyschießen verloren.
Man denkt sehr schnell wieder auf die Vergangenheit. Es gibt hier Leute, die was Profis sind und sagen, das könnte auch ein Muster sein. Es wiederholt sich immer, was man ist für einen ewigen Zweiten. Das war einmal der erste Gedankengang. Die Schwierigkeit war einfach, alle wieder dorthin zu bringen, dass man an das ausgehängte echte Ziel denkt. Ist aber dann letztendlich gegangen. Die Schwierigkeit war, ich bin ja der Meinung, wobei viele Leute der Meinung nicht sind, dass Stanislav Bader für mich ja wirklich ein super Trainer war, weil entweder man hat ihn geliebt oder man hat ihn gehasst, da hat es keinen Mittelweg gegeben. Ja. Aber für mich war er sensationell. Aber wenn ich etwas Negatives, der Mann hat genau das Gegenteil von mir, ich glaube, der hat alles, der hat nur Probleme gesehen. Die Straße, der Verkehr, die Reifen, das Wasser, irgendwas. das war ein bisschen schwieriger. Und nach dieser Niederlage natürlich war sofort wieder das Problem, Problem da, Problem dort. Egal. Faktum war trotzdem, die Mannschaft war sensationell und sie haben jetzt einen Spieler, weil man spricht im Nachhinein, vor allem, und das muss man wirklich sagen, Philipp Lukas, vor allem Robert Lukas. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, die zwei genannten. Da fängt die Alex sofort zum Lachen an, wenn sie hört, bei ihr steht heute dieser Meisterschläger von Boudrien noch immer. Den darf man nicht einmal angreifen, der gehört ihr, weil den hat er ihr beim Verabschieden geschenkt. Ja. Aber ich möchte wirklich darauf hinweisen, dass die ganze Mannschaft war sensationell. Vor allem, das war die Saison der Saisonen für den Andy Judex. Weil der war gegenüber von anderen, der war so introvertiert, der war immer nett, immer lieb, weißt. Der hat die Penalti hineingeknallt. Unvorstellbar, der Typ. Ja. Und es war nicht einfach dann, dass man wieder dieses, was dieses Positive hinbringt, weil jeder, ne, die werden ewig Zweiter bleiben. Dann spielen sie nur zwei Jahre, aber sie werden immer Zweiter. War relativ herausfordernd in dieser Phase, wie wir da dann das erste Finalspiel verloren haben.
Die Routine von einem Serge Boudré und von einem Reid Simonton und auch den arrivierten Spielern der Blackwings, die vorher schon da waren, hat da sicher geholfen, dass man das Ganze wegsteckt. Man ist in Villach durch diesen 3-2 Auswärtssieg dann auf 1-1 in der Serie gekommen. Auch das dritte Spiel war kein Gmade Wiesen, wie man so schön sagt. Es war auch noch Rückstand. Ist es sich ausgegangen mit einem 4-2 Heimsieg. Man ist mit 2-1 in der Serie noch Villach runtergefahren, heute vor 20 Jahren. Können Sie diesen Tag noch einmal Revue passieren lassen?
Er war cool, einfach nur cool. Es war schon beim Hinunterfahren etwas Besonderes, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und es war vor allem für mich persönlich zumindest, es haben viele Wirtschaftstreibende aus Linz waren mit, die was mitgefahren sind zu einem Auswärtsspiel, ja. Wo du sagst, nicht Fans in dem Sinn, sondern wirklich, hey, was, der Bankdirektor oder Liebeschef und so weiter. Also, auf das bin ich am meisten stolz, auch wenn es letztendlich nicht so ganz gut geendet hat. Aber da sind wirkliche Charakterfreundschaften entstanden, wo man wirklich gesagt hat, nicht ihr habt's, sondern das, wo wir am meisten glücklich waren, war das wir. Also wir haben sehr oft ja, ich bin oft bei den Menschen gestanden oder gesessen in der Halle und das war da unten, wir werden heute Meister. Nicht die Blackwings oder ihr und die Spieler vor allem, die haben es wirklich verdient, weil das war wirklich ein gescheite Hocken, was die auf sich genommen haben und das, was der Harry zuerst gesagt hat, es war auch nicht ganz einfach, ohne irgendjemand einen Vorwurf zu machen, aber das sind Profis. Weißt du, was ich meine? Der KC und VSV, da hat es wirklich Phasen gegeben, da hat der Heli Kekes, der hat keine andere Eiszeit bekommen. Die haben wirklich um 5 in der Früh aufstehen müssen, weil sie haben, wenn sie um 6 nicht trainiert haben und den Tag X, welche Tage das waren, weiß ich heute nicht mehr, dann hat es keine Eiszeit gegeben. Das muss man sich heute einmal vorstellen. Ja, das sagt heute ein Greg, der sagt, ey, was ist los? Und so weiter. Also das war das Besondere. Und daher würde ich meinen, dass der ganze Meister war schon für die Zuschauer, aber vor allem für die Spieler. Weil sie haben wirklich alles gegeben. Man kann nicht mehr geben, vor allem diese junge Truppe. Es war Wahnsinn. Und dann die Einheimischen, sage ich jetzt einmal, die noch nicht auf diesem Level wirklich mitgehen haben, aber uns dabei waren. Aber wenn man schaut, was ist aus dem Michi Meier dann geworden? Was man? Der hat keine 2-3 Jahre später wirklich in der ersten Mannschaft super gespielt, ja, und so weiter. Und einige spielen heute, weiß ich nicht, in Schweden und in der Nationalmannschaft. Hey, das ist eigentlich das echt Positive. Und so würde ich das zusammenfassen. Einige Sachen weiß ich gar nicht mehr, sage ich ganz ehrlich. Eines, was ich nie in meinem Leben vergesse, das ist das Cheese, glaube ich, hat das geheißen, wie wir dann heimgekommen sind irgendwann, auf dem Tisch getanzt worden ist und jeder. Und da waren so viele Arrivierte, weil ein Rick Nesheim oder die Buschnik oder die ganzen Vorarlberger, hey, die haben mal die Champions League gewonnen. Weißt du, was ich meine? Die haben nicht einen österreichischen Meistertitel, sondern die haben wirklich etwas gewonnen. Und die haben wirklich mitgefeiert. Oder Rick hat mir nicht einmal gesagt, war alles schön. Er ist natürlich ein halber Vorarlberger gewesen, aber die haben gesagt, das, was ich hier erlebt habe mit den Zuschauern und das ist was anderes wie in einer Riesenhalle, wo es irgendwo da so aussieht. Und das war wirklich, das Schönste einfach für diese Menschen. Ja. Oder auch die, was wir zuerst genannt haben, ob das ein Obermeier ist, ob das die ganze Ordnertruppe war. Die haben sich selber organisiert. Oder heute hat man, weiß ich nicht, wie heißt das, Catering-Firmen. Ja. Hey, das waren Leute, das waren begeisterte Black Wings-Fans. Da haben sie der Erich Matzol mit dem Koller und noch mit Nubin zusammen da, die haben 5 Gastronomen aufgestellt, die was im VIP-Raum gekettert haben. Hey, nicht, wo es ums Geld geht, sondern das kann man mit Geld nicht zahlen. Ja, das ist Emotion und das war der Meistertitel. Vor allem in Villach, da sind Leute gewesen, denen sind die Bädeln runtergerannt, weil sie gesagt haben, das gibt's nicht. Ja, gerade gegen die Arrivierten. Ja. Es war was Besonderes und es war wirklich was Schönes. Keine Frage.
Harry, wie war's in deiner Wahrnehmung?
In meiner Wahrnehmung sind so Fragmente und Bilder. Also für mich war es auf der Fahrt nach Villach klar, das funktioniert heute. Es war ganz anders wie sonst, weil das Spiel am ganz frühen Nachmittag war, weil es Live-Übertragung war und ich rede jetzt von, es war so heiß, es war 14 Uhr, 5, keine Ahnung, es war sehr, 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 sehr heiß an einem Frühlingstag und ich habe einfach diese vielen Schals, die aus den Autofenstern, die da auf der Autobahn zu sehen waren, auf der Dauernautobahn Richtung Villach und dann, ja, diese Luft, die war zum Schneiden in der Eishalle und die Black Wings Fans waren, das war ein Heimspiel. Es war ein Heimspiel für die Black Wings in der Villacher Eishalle und es hat keine Sekunde des Zweifels in diesem Spiel gegeben, dass es funktionieren wird und ich glaube, das hat jeder so gefühlt an diesem Tag.
Auch nicht nach dem 0:1.
Auch nicht nach dem 0:1. Nicht an diesem Tag, nein.
Also es ist ja dann 0:1, Doppelschlag Black Wings, Max Hütsch und Serge Baudré. Dann hat Villach noch einmal angeschrieben und dann war es wieder Max Hütsch und Ralf Intranovo mit dem Empty Netter zum 4:2. Wie lange dauert es, bis dass man realisiert, was an diesem Abend dann geschehen ist, nachdem die Uhr auf 60 steht?
Also aus meiner Sicht, das hat länger gedauert, also bestimmt 1-2 Tage, wie das wirklich, dass du das realisierst. Weil am Anfang ist es nicht 1-1 wahrzunehmen, weil man von dem träumt. Ja. Aber dann irgendwann, wenn du allein sitzt oder kurz Achtel nimmst, sagst du, unglaublich. Oder bei mir war es halt so, wenn dann auf einmal, ich will das jetzt nicht mehr sagen, was wir am Anfang schon besprochen haben, die gesagt haben, keine 6 Monate wird es dauern und so weiter. Waren dann auch Leute, wo man immer gewusst hat, der ist nicht wirklich für dich oder für den Verein und so weiter. Und dann gesagt haben, hey, ich muss wirklich sagen, ich gratuliere euch, weil das hätte ich euch nicht einmal im Ansatz zugetraut. Das sind dann schon schöne Momente gewesen. Für mich war es ein bisschen komisch, die Geschichte. Viele haben mich auch angesprochen auf diese Situation. Wir haben gesagt, hey, wieso flippst du nicht aus? Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt flippst du endlich aus. Ich war natürlich ein anderer Mensch, wobei das eh eine gute Geschichte war, weil ich das Ganze versichern habe lassen damals, das Halbfinale und das Finale. Aber natürlich, da rennen schon wieder die Zahlen, weil ich habe schon gewusst, was jetzt passieren wird, ja, und so weiter. Also das war ein bisschen schwierig, einfach weil man halt schon im Vorfeld da gravierende Fehler, oder ich halt speziell, gemacht habe, rein aus dem wirtschaftlichen Bereich. Und wenn du jetzt auf dieser Erfolgswelle bist, ja, dann weißt genau, was kommt. Erstens, es werden da andere Spieler angeboten, aber jetzt ist die größte Schwierigkeit, jetzt musst du zuerst einmal im ersten Schritt musst du das halten können.
Genau.
Ja, und so weiter. Das geht da dann, das ist wie ein Bandel gewesen, also permanent. Das rennt, hey, wie wird das? Und so weiter und so fort. Also war wunderschön, aber unheimlich spannend.
Sie haben in diesem Interview mit Harald von 2 oder 3 Fehlern gesprochen. Jetzt war dieser, können Sie diese Fehler noch anführen?
Das ist selbstverständlich. Vor allem jetzt viel, viel leichter wie damals, weil ja viel mehr Zeit vergangen ist und ich ja viel älter geworden bin und viel ruhiger geworden bin. 3 Kapitalfehler. Erstens, jeder soll gefälligst das tun, was er wirklich gut kann. und er sollte bei dem bleiben und soll sich nicht wo einmischen, wo er eigentlich nicht wirklich Ahnung hat. Das Zweite ist, und da ziehe ich schon den Hut vor die Nachfolger, Frau Einschlag, aber vor allem Dr. Wetzel und der Dr. Nader, es gehört einfach ein Profiverein, zwar emotional, glaube ich, war man wahrscheinlich einzigartig, ja, aber wirtschaftlich gehört sowas auf breite Füße gestellt. Das darf nicht einer oder zwei sein, sondern es sind drei, vier, fünf. Und wenn einmal was passiert mit einem, dann merkt es nicht einer. Aber nur wenn es bei uns einen in den Fuß ausgerissen hat, ist das übermorgen auf null gewesen. Weil da ist keiner mehr da gewesen, der jetzt mit irgendeinem Geld oder sonst was gekommen ist. Ja? Das Dritte, und das muss ich wirklich sagen, in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit vielleicht völlig falsch eingestuft war, gewisse Dinge, wo Politik, wo die öffentliche Hand, wo Medien eine Rolle spielen, sollte man vorher ganz gewaltig nachdenken, wenn man in wirtschaftlichen Turbulenzen, also sprich Insolvenzen, bereits verwickelt war, weil es unheimlich schwer. Und das habe ich komplett falsch eingeschätzt gehabt. Das hätte ich nie im Leben geglaubt, dass wir in dem Land, wo wir leben, wo das wirklich eine Rolle spielt, dann darfst du so einen Schritt nicht setzen. Oder du setzt den schon, aber dann setzt das einfach breit und sagst, hey, das ist dein Bereich, aber alles, was mit Geld oder Wirtschaft zu tun hat, musst halt einfach wirklich Top-Leute haben. Das sind ganz, ganz klare Fehler und auch Fehler zuweisend. Also wo man nicht sagen muss, wir haben oder du hast, ich habe entschieden. Ja, wir haben auch viele Vorteile mit meiner Strategie gehabt. Wir haben im Auto entschieden, wir haben zwei Handys mitgehabt und eine Stunde später haben wir einen Spieler gehabt. Es hat kein anderer Verein können, weil der hat zuerst dreimal einen Vorstandsbeschluss gebraucht und in dem Moment haben schon drei andere Vereine wieder weg gehabt. Ja, das war unser Vorteil. Aber es hat auch eine Kehrseite gegeben, muss man ganz, ganz klar sagen.
Harry, du schaust, wie wenn du noch etwas hinzufügen
möchtest. Ich schaue, weil ich die gern anschaue. Aber ich habe es eigentlich auch das genau in Erinnerung. Also daran anschließend, da sind wir relativ ähnlich. Also ich war auch, wie das vorbei war, und du kennst das, man ist sehr, sehr ruhig und ja, auch gefasst, weil man, es ist ja unsere Arbeit und auch wenn man bei mir zumindest, mir hat nie ein sportliches Ereignis und ich war wirklich bei vielem, mittlerweile bis zum WM-Finale etc., aber mir hat kein Ereignis persönlich so bewegt wie dieser Meistertitel, weil es eben eingangs besprochen die Pionierarbeit war und man vielleicht wir reden vom jugendlichen Leichtsinn, vielleicht weniger Distanz hat als zum Beispiel heute. Das ist überall so im Leben. Aber das war damals extrem so. Was ich extrem in Erinnerung habe, ist, dass eben wir beide relativ ruhig waren und wir waren beide am Eis und in dem Fall habe ich mich nicht getäuscht. Und da möchte ich dann auch noch, dass du ein bisschen was dazu sagst. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir waren am Eis und ich habe dann gesagt, du genieß diesen Moment, weil dieser Moment kommt nie wieder. Ich habe nicht mehr gesagt, ich habe nicht gesagt, es gibt die Black Wings in drei Jahren nicht mehr, aber einfach, es war dieser Moment so einzigartig, dass er nicht wiederholbar ist, auch wenn du 15 Mal Meister wirst zum Beispiel. Und da war deine Antwort, und das war letztendlich, bitte, dass du darauf dann auch noch eingehst, war deine Antwort, nächstes Jahr wird nur viel größer, weil wir haben damals schon gewusst, also die Medien haben gewusst, dass der Stanislav Bader nicht verlängert wird, dass einige sehr, sehr gute Spieler kommen und dass die Mannschaft gehalten wird. Und ein Fehler, den du im Interview mit mir auch gesagt hast, war, dass du in dieser Situation nicht auf den Helmut Kekkers gehört hast. Und das ist, glaube ich, interessant, das auch noch einmal genauer auszuführen.
Stimmt definitiv, ja. Das habe ich eben auch gemeint. Jeder soll das tun, was er gut kann. Ich kann ja nicht viel wirklich gut, aber ich kann einiges und da bin ich wirklich gut. Ja. Wenn man das bei dem belassen würde, und das war das, man kann über den Helmut Kekkers sagen, was man will, weil da hat man sehr viele verschiedene Meinungen, sowohl von Spielern als auch von anderen wichtigen Leuten gehört. Aber eines muss man sagen, er war kompetent. Definitiv, ja. Und der Heli Kekkers hat eines gehabt, dass ich letztendlich nie annähernd umsetzen konnte, der war knallhart. knallhart. Der hat den Spieler angelacht und hat gesagt, da habe ich geschrieben und da unterschreibst. Und wenn nicht, das ist die Tier und du gehst. Darum haben bei denen jeder Termin nur so kurz dauert, weil der Spieler hat nur zwei Sachen können. Entweder hat er unterschrieben oder ist gegangen. Ich habe aber gesagt, das war meine damalige Meinung. Heli, das kannst du ja nicht machen. Da, heute sind ja schon einige Namen genannt und keinen einzigen möchte ich hier auch beim Namen nennen, denn aus seiner Sicht macht er das einzig Richtige. Der spielt ja nicht bis 65. Der spielt nur, weiß ich nicht, ein paar Jahre, der muss auch Geld verdienen. Und wenn er es nicht heute verdient, dann muss er halt irgendwo anders hingehen, dann verdient er es auch heute oder morgen. Ja. Und da hat mir der Heli gesagt, hey, und wann halt der eine oder andere geht, geht er. Und mein Gedanke war, diese Euphorie musst jetzt zur Perfektion führen. Ja. Und das war im Nachhinein, möchte ich ganz klar gesagt haben, im Nachhinein ein absoluter Fehler, einige Entscheidungen von, und das möchte ich klar gesagt haben, vom Budget her, weil das gehört mir, hab's auch ich aufgestellt, aber möchte ich ganz klar sagen, das gehört schon mir ganz allein, weil da waren einige Dinge drinnen, die würde ich heute komplett anders machen. Komplett anders machen. Definitiv.
Nur zur Einordnung, ist das Budget mit den Jahren auch gestiegen in der Bundesliga? Von welchem Jahresbudget reden wir da ungefähr? Nur Daumen da, mal Pi.
Am Schluss haben wir schon von 1,7 bis 2 Millionen.
Also da war es dann schon sehr, sehr ähnlich, wie es jetzt eigentlich.
Ja, absolut. Ja. Nein, absolut. Ja. Und das so ehrlich muss man sein. Ja. Und ich habe das ja betont, ich weiß nicht, ob Sie das richtig verstanden haben. Wir hatten ja wirklich viele Sponsoren. Ja. Heißt auch Sponsoren. Nur viele Leute glauben, wenn sie jetzt auf der Adresse da oben lesen, weiß ich nicht was, für einen Namen, dann zahlt der 500.000 oder 1 Million. Ja, das ist im Fernsehen oder in einem Buch, was er liest. Aber das ist nicht in der Realität. Zumindest nicht im Eishockey. Ja. Und das ist es. Wir hatten einen echten Wahnsinnssponsor. Und das waren zu unserer Zeit die Zuschauereinnahmen. Und somit war für mich klar, die Zuschauer sind das Wichtigste. Ich muss die Zuschauer halten, denn dann habe ich eines, ich habe mein Budget da abgesichert. Es war ja brutal hart mit diesen Firmen, wo jeder einzelnen Firma gehört wirklich ein Dank, was die getan haben für uns, was direkt und indirekt und Einkauf und Essen und das und das. Ja, aber rein vom Finanziellen waren wir nicht so weit zu dem damaligen Zeitpunkt, dass diese Summen gezahlt wurden. Ja. Und das muss man einfach auch anerkennen und sagen, hey, der hätte es sicher ganz anders gemacht. Ich würde mich auch nicht mehr so einmischen in einigen Sachen. Gut gemeint, keine Frage. Natürlich habe ich mit meiner Art einige Dinge zusammengebracht, was andere nicht zusammengebracht hätten, weil der Spieler nie im Leben mehr bei uns gespielt hätte. Ja, nur eine Rechnung, und als Mathematiker sollst du schon so gescheit sein, dass du sagst, ja, das ist unser Rechenplan, aber der dicke Strich ist der wichtige. Und da unten steht eine wichtige Summe, und das ist das Ergebnis. Und das muss passen. Es nutzt mir nichts, wenn ich da herumhänge, und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz war voll cool, hat halt dann letztendlich nicht so geendet, wie es hätte enden können, nicht mal klar sagen. Ja.
Es hat geendet nach der Saison 2004-2005, als die finanzielle Last zu groß geworden ist. Dann am 21. April 2005 wurde der Insolvenzantrag gestellt. Knapp eine 500.000 Euro soll demnach gefehlt haben. Wie haben Sie das in Erinnerung und stimmen die Zahlen vor allem?
Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber was ich noch gewusst habe, zwischen 300.000 und 400.000 waren es auf jeden Fall, das was letztendlich gefehlt hat, aber es kann auch sein, dass das stimmt, was Sie jetzt gesagt haben, das eine, das andere war eher eine persönliche schwere Niederlage, denn im Nachhinein muss man eins ganz klar sagen, ist eine persönliche Geschichte offensichtlich mit mir gewesen, weil das hätte man ganz anders lösen können, aber auch viel Dummheit auch von meiner Seite, weil es ist immer in einem Konflikt, man muss aufeinander zugehen, egal ob es jetzt die Ehe ist oder ob es in einer Firma ist, ja, und ein bisschen Stolz ist trotzdem dabei, was wir nicht alles außer zusammengebracht haben und so weiter. Nein, war echt eine blöde Geschichte. Weh getan hat es wegen der Zuschauer und wegen die Jungen, weil das hat man gesehen, wie die heranwachsen und so weiter. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben, hat nicht wollen sein. Was nie das Schöne dabei war, das, was wirklich weh getan hat, ja, die Insolvenz als solches. dass man wenigstens sagt, natürlich waren Lieferanten betroffen, das ist überhaupt keine Frage, weil sonst fällen ja nicht. Der Großteil waren natürlich dann die Gehälter mit den ganzen 13, 14 und so weiter. Aber da waren ja zum Beispiel eine Busfirma, Karl Tours, glaube ich, haben die Kassen, die hätten das letzte Hemd für uns gegeben. Ja, das tut dann moralisch weh, wenn du dann sagst, hey, der kriegt seine, weiß ich nicht, 40.000 Euro oder keine Ahnung was, nicht oder mehr, keine Ahnung mehr. Ja, das ist persönlich dann beschienen gewesen, keine Frage. Ja. Aber auf der anderen Seite war es so, dass ich hätte sagen kann, zumindest von unseren internen Haftungen, das war unsere Geschichte und mit uns unsere eigenen Firmen und halt meine Person, natürlich. Ja. Aber da wenigstens nicht, dass du sagst, jetzt hast du nur drei Leute mit an Bord genommen und der hofft jetzt 20 Jahre dafür oder zahlt 10 Jahre Schulden zurück. Also das nicht. Also das ist das Allerwichtigste. Also das war der einzige Hacken, grüne Hacken, den ich gemacht habe. Und der Rest hat weh da. Aber ich habe extrem viel gelernt und man hat auch dann von Freunden gesehen, wie sich Freunde unterscheiden, wer redet mit dir und so weiter und so fort. Hochinteressant, aber voll cool. Also wir haben sehr, sehr viel lernen dürfen und ist absolut in Ordnung. Aber es waren viele, viele dabei, ja.
Haben Sie das Abenteuer Black Wings jemals bereut?
Nicht wirklich. Also die Alex lacht, die Alex, wir reden nicht jetzt jeden Tag, aber wir reden sehr oft, weil wir ja immer auch dort, wo wir jetzt leben, angesprochen werden, immer wieder. Ich habe es nicht wirklich bereut, glaube ich, überhaupt nicht, weil so viele Sachen dabei sind, die was einfach zwischenmenschlich weit über Geld zu stellen sind oder das mit den Kindern, ja, und so weiter oder die Stimmung in dem Stadion, das war Wahnsinn. Einmal haben wir zusammengebracht, Freunde von uns, lauter Juristen, ja, dann wir, dann nur zwei Geschäftsführer von zwei wirklichen Mega-Unternehmen hier in Oberösterreich und daneben zwei Föstarbeiter und zwei Arbeitslose. Und wenn sie auch durchgeschossen haben, haben sie geschrien und haben sie umarmt. Und dann haben wir, wie wir dann am Schluss noch ein kleines Bier, ein gepflegtes Achtel getrunken haben, haben gesagt, irgendwas müssen wir richtig gemacht haben. Weil so sollte das sein. Wo nicht der Herr so und so und die Frau so und so, sondern da waren wir, ja, und so weiter. Also das hat schon vieles überdüngt von dem, was weder hat. Also nein, ich glaube nicht, dass wir es wirklich bereut haben. Auf der anderen Seite, wir haben extrem viel lernen dürfen.
So, und bevor wir zum Abschluss kommen, Harry, hast du noch was anzufügen?
Viel mehr als das Sportliche, wenn ich es wirklich auf mich selber herunterbreche, mir jetzt menschlich extrem geprägt, weil die Black Wings so ein Bezug waren, ich bin mit 18 nach Linz gekommen und eigentlich so die Black Wings so irgendwie so ein erster Anknüpfungspunkt gewesen sind und ich glaube fürs spätere Berufsleben, aber auch fürs Leben mehr als in den für mich waren es die wirklich ganz extreme Zeit, mehr als in den 8 Jahren Black Wings. Ich weiß es nicht, ob ich irgendwo mehr gelernt habe als in den 8 Jahren Black Wings fürs Leben und fürs Berufsleben und auch fürs Leben generell.
Dann gehen wir zum abschließenden Wordrap über die Saison 2002-2003 und den Meistertitel. Die erste Aufgabe, die wichtigste Zutat bei unserem Titelrun war?
Die perfektesten Zuschauer zu haben, die man sich nur erträumen kann.
Der wichtigste Sieg in dieser Saison war?
Das Finale.
Spiel 2 oder 4?
4.
4. Abseits vom Meistertitel selbst, war mein schönster Moment in dieser Meistersaison?
Tränen in den Augen zu sehen bei den Kindern, die wir in die Halle einladen durften.
Mein Meister-MVP war?
Der Schläger vom Boudre, der bis heute in unserem Büro hängt.
Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen.
Gar nichts.
Und die Folgefrage natürlich, die Meistermedaille hängt bis heute?
Perfekt im Büro, ersichtlich. Zweimal, einmal für meine Frau, einmal für mich.
Mit diesem Spieler oder Funktionär von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
Die ganze Mannschaft und vor allem die gesamte Truppe, die es damals dazu gebracht hat, dass wir überhaupt Meister werden könnten.
Wenn ich in der Zeit ins Jahr 2003 zurückreisen könnte, würde ich
mit viel, viel mehr Erfahrung und viel, viel mehr Ruhe wahrscheinlich ein besseres Ergebnis zusammenbringen.
Ja, aber mehr als der Meister geht ja gar nicht.
Doch, nee, aber dafür keine Insolvenz am Schluss.
Herr Steinmeier, danke fürs Kommen. Danke fürs ausführliche Gespräch. Es war uns eine große Freude. Harry, dasselbe gilt natürlich auch für dich. Danke, dass du da warst und deine Erfahrungen mitgeteilt hast.
Ich möchte Danke sagen an dich, weil das ein großes Stück Eishockey-Zeitgeschichte ist und niemand sonst das so detailliert aufgeschlüsselt hat wie du in diesem Podcast, den ich mir noch nicht angehört habe, weil ich das nicht verwässern wollte. Aber ich freue mich jetzt drauf und werde mir heute am Abend wahrscheinlich alle 10 Folgen anhören.
Dann wird das aber ein langer Abend, Harry, das sage ich dir gleich. Danke auf jeden Fall für das Lob. Ich erröte schon wieder. Es ist sehr, sehr positiv und das möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal sagen. Danke für das ganze Feedback, das wir immer erhalten. Es ist überwältigend und macht natürlich, gibt Motivation weiterzumachen und auch künftig in die Vergangenheit zurückzuschauen mit dem einen oder anderen Gesprächspartner. So, wir sind nicht nur am Episodenende angekommen, wir sind auch am Serienende angekommen. Danke noch einmal an meine zwei Gesprächspartner für eure Zeit. Gerne. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auch in der Offseason auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Die nächste Episode folgt auch im Sommer. In 2 Wochen wieder. Bis dahin, Servus.